Begrüße ich Markus Acher von NoTwist via Big Blue Button. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Tag.
Hallo, am Freitag spielt ihr mit NoTwist und zwei anderen Bands in Reutlingen im Franz K. beim Hafen Sounds Festival. Ihr habt ein neues Album raus, Vertigo Days heißt es. Zum Album hast du mal gesagt, dass ihr das gängige Konzept einer Band in Frage stellen wolltet. Was verstehst du denn unter einem gängigen Konzept einer Band?
Na, ich meine, bei uns, wir haben ja schon viele Platten gemacht und im Endeffekt macht man natürlich auf eine Art immer ähnliche Sachen in einer ähnlichen Konstellation. Und für die Platte hatten wir uns überlegt, NoTwist ist im Endeffekt ja nicht nur die Musiker, die da mitmachen, sondern sehr viele Einflüsse und sehr viele Musiker und Menschen, Künstler, alles Mögliche drumherum. Und wir wollen dieses Mal einfach andere Leute auch mitmachen lassen, die auf eine Art sowieso immer dabei sind als großer Einfluss und so im Hinterkopf und auch ganz konkret mit Ideen, die wir so von ihnen bekommen. Und dieses Mal haben wir die halt eingeladen und auch einfach teilweise singen lassen. Und da jetzt so bei NoTwist zum Beispiel viele Leute sagen, dass der Gesang ein bestimmtes Merkmal ist, an dem man NoTwist immer erkennt oder so, fanden wir es eben sehr interessant zu gucken, ist es denn noch NoTwist, wenn da jemand anders singt und wie weit kann man da weggehen und trotzdem noch als Band für sich quasi erkennbar sein und Sachen verwirklichen, die man als Ideen hat. Und genau, das waren so ein bisschen die Fragen, die wir uns gestellt haben. So weit wie möglich weggehen und dadurch vielleicht ermöglichen, dass man wieder was macht, was einem davor zu naheliegend erschien oder so.
Und wie klingt es jetzt für dich in deinen Ohren?
Na, im Grunde genommen war es für uns total gut, irgendwie sowas wie das Stück, was wir gerade gehört haben, das Ship, war das Erste, was wir da gemacht haben mit einem fremden Sänger, Sängerin in dem Fall, wobei die Aya als Sängerin nicht sehr fremd ist, die ist eine sehr gute Freundin, der haben wir schon viel gemacht, oder im Speziellen Kiko und ich bei der Band Spirit Fest. Insofern war das für uns nicht so fremd, wir wussten schon ungefähr, wie das klingt, aber jetzt so für NoTwist natürlich erstmal das war, als wir das gehört haben, war das extrem befreiend. Und wir haben das dann auch noch mit anderen Sängern und Gastbeiträgen gemacht. Und es hat uns, wie gesagt, geholfen, dann auch Stücke auf der Platte, wie das Stück Loose Ends zum Beispiel oder Where Find Me, die eigentlich, wo wir anfangen dachten, ist einfach zu sehr NoTwist, also zu sehr wie alte NoTwist, das haben wir alles schon mal gemacht, war das dann gut, dass wir da und dann helfen, Konventionen. Also insofern für mich klingt das alles eigentlich erfrischend. Ich bin froh, wenn ich meine Stimme nicht höre, wenn ich ehrlich bin.
Ja, warum? Was magst du daran nicht?
Ich mag es so, aber ich habe schon oft gehört, dass es immer sich singt. Und ich mag sie schon und finde es schon, man freut sich, wenn jemand anders mal singt.
Wie habt ihr das denn konkret umgesetzt? In Zeiten von Corona ein Album aufzunehmen und mit Leuten, die verteilt sind auf der ganzen Welt?
Na, das geht ja heutzutage mit Internet ganz gut. Also man kann da die Dateien hin und her und jeder hat, die haben alle die gleichen Musikprogramme. Das kann man dann sehr einfach eigentlich machen. Im Endeffekt haben wir einfach Spuren hin und her geschickt und dann das Gute dran war an dieser Zeit, dass im Endeffekt alle im Lockdown waren, die wir angefragt haben und die dann auch alle Zeit und Lust hatten und sich gefreut haben überhaupt, was machen zu können. Und das war irgendwie dann sehr gut. Und wir haben auch Leute ausgesucht, von denen wir große Fans sind und auch auch großen Respekt haben. Deswegen haben wir eigentlich nie irgendwas vorgegeben. Die konnten eigentlich machen, was sie wollten. Und das hat dann auch immer sehr gut gepasst und war alles immer sehr gut.
Und dann aus diesen vielen Einzelteilen mit verschiedenen Stimmen und Menschen, die sich nicht begegnen, ein Ganzes zu machen. Wie seid ihr da dann, wie habt ihr das quasi zu einer Einheit dann gewoben?
Die erste Idee, die wir hatten, als wir angefangen haben, war sowieso so eine Art Mixtape zu machen. Und da, weil wir in der Zeit, als wir angefangen haben zum Lockdown, hatten wir schon sehr viele Sachen aufgenommen und improvisiert über die Jahre, muss man sagen. Und weil wir nicht neu aufnehmen konnten, wegen Lockdown, sondern nur Kiko, Micha und ich uns treffen konnten. Und später dann auch der Olaf Opal, der das mit uns produziert und gemischt hat, haben wir eben angefangen, die Sachen, die da sind, so zu ordnen und zu anzuhören und neu zu arrangieren teilweise, und hatten dann eben ziemlich schnell die Idee, so wie wir das live auch machen, so eine Art Mixtape oder wie so ein DJ-Mix bisschen zusammenzustellen, dass es teilweise ineinander übergeht, die Stücke, und von der Geschwindigkeit her passen und durchlaufen, solche Sachen. Und da hat dieses Konzept mit den verschiedenen Gästen auch sehr, sehr gut reingepasst. Und uns gefällt ja auch immer ganz gut, wenn es so Brüche gibt. Also man mal so überrascht ist auch immer wieder. Das mögen wir eigentlich ganz gern.
Wie hat es euch insgesamt als Band verändert, jetzt diese letzten anderthalb Jahre?
Es hat uns im Endeffekt sehr viel gebracht, insofern, dass wir nach langer, also ich glaube seit der ersten, zweiten Platte, das erste Mal wieder an einer Platte ganz konzentriert und nur an dieser einen Platte arbeiten konnten und dann quasi uns wirklich auf diese eine Sache konzentrieren konnten und nichts anderes gemacht haben. Das gab es quasi seit der ersten Platte eigentlich nicht mehr. Und auch, dass man einfach drüber nachdenkt, wie man Sachen auch anders machen kann, weil es bestimmte Möglichkeiten einfach nicht mehr gibt. Das war so eigentlich irgendwie eine ganz gute Lektion teilweise.
Lesson learned, ja. Und du hast auch noch gesagt zu den Songtexten, dass die das Gefühl eines zusammenhängenden Gedichtes erwecken. Wie kann man das verstehen? Wie meinst du das?
Es war so, dass ich habe bei früheren Platten eigentlich meistens jedes Lied für sich so betrachtet und dann so einzelne, es ist ja nicht immer unbedingt ich, der da singt oder spricht, sondern mir auch Personen überlegt oder Geschichten, bestimmte Situationen, wie so ein kleiner Film oder ein Bild oder eben dieses Mal habe ich eigentlich gar nicht mehr drauf geguckt, das alles einzeln zu betrachten, sondern habe da sehr viel aufgeschrieben und sehr viel gesammelt, so an Sätzen und Ideen. Und auch, ich tue ja auch oft einfach so Sammeln von anderen, von irgendwelchen Texten, die ich lese oder aus irgendwelchen Büchern, Filmen und sowas, und habe da einfach sehr viel gesammelt und dann das immer wie so eine durchgehende Tagebucheintrag oder so alles so aneinander gehängt, so habe ich mir das vorgestellt. Also es musste jetzt nicht mehr sich in jedem Lied ständig ändern oder so oder was Neues anfangen, sondern ich glaube, man kann so hin und her springen und es ist wie so eine lange Geschichte oder so sehen, und es wiederholen sich auch Sachen immer wieder, ja, musikalisch oder textlich, bestimmte Motive sind, kommen immer wieder, es ist wie so ein bisschen, ja, auch wie so Träumen, so habe ich mir das auch vorgestellt, dieses, wenn man in der Früh so aufwacht und dann ist man so halb wach, schläft nochmal so halb ein und dann fängt man an, so ganz realistische Sachen aus dem eigenen Alltag da so reinzuweben und träumt so absurdes Zeug und so ein bisschen so kam mir diese ganze Lockdown-Zeit eigentlich vor und so ein bisschen ist die Platte auch.
Wie ein langer Fluss oder ein Traum und hier ein die poetischen Mittel der Abstraktion erwähnst du hier auch nochmal. Das war jetzt aber sehr viel konkreter. Wo ist die Abstraktion und in deiner Poesie, in deiner poetischen Aneinanderreihung?
Die Abstraktion, na, ich glaube, es ist schon abstrakt teilweise, glaube ich, was. Aber ich meine, ich will das gar nicht so auseinandernehmen. Das können sich ja alle angucken und überlegen, was sie jetzt als abstrakt empfinden. Für mich ist es eh meistens alles sehr, sehr konkret. Ich denke mir dann teilweise, das ist jetzt schon fast zu deutlich. Und dann merke ich, dass es andere Leute gar nicht so verstehen. Und insofern, wie gesagt, ich glaube, und das ist ja auch das Gute. Es soll ja für jeden teilweise auch wieder ein bisschen was anders bedeuten, vielleicht für jeder. Ich meine, es macht ja das aus, dass man einen Bezug dadurch kriegt, dass es irgendwie was wiederholt oder anspricht, was man selbst kennt, dass man sich da halt drin wiederfindet in irgendwelchen Bildern oder Liedern. Nur so kann man ja auch irgendwie einen Bezug dazu herstellen. Deswegen, glaube ich, will ich da jetzt auch gar nicht konkret alles, wie gesagt, so zu sehr auseinandernehmen.
Wir sind hier nicht im Deutschleistungskurs, ja. Aber trotzdem stellst du dir vielleicht ja irgendwie auch die RezipientInnen vor. Wie ist für dich der ideale Hörende?
Stelle ich mir tatsächlich nicht vor. Ich will gar keinen idealen Hörenden oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, das Ideale ist, wenn irgendjemand, wie ich vorhin schon meinte, da irgendwas für sich rausziehen kann und es ihm vielleicht was gibt oder was ausdrückt, was er sonst so anders nicht so ausdrücken kann. Also so geht es mir zumindest. Das Schönste oder das Tolle an Kunst, egal ob das jetzt ein Roman oder ein Bild oder ein Film ist, aber bei mir ist es schon ganz im Speziellen Musik, weil die auf eine Art ja am ungreifbarsten ist von allem und im Großen und Ganzen eigentlich ja nur bewegte Luft, dass die halt trotzdem was, also die kann was ausdrücken, was man einfach teilweise mit Worten nicht sagen kann und nicht ausdrücken kann und trotzdem bewegt es einen dann zutiefst und man weiß genau, was gemeint ist, weil man es einfach kennt. Und deswegen kann man auch oft sich ein Stück anhören und man versteht den Text gar nicht. So ging es mir eben bei viel Musik von den Tennis Courts zum Beispiel, der japanischen Band, habe ich nicht verstanden und es hat mich trotzdem zutiefst gerührt. Und ich habe dann gemerkt, dass ich es auf eine Art schon verstehe, aber auf eine sehr viel unterbewusstere und emotionellere Art verstehe ich, was gesagt wird. Und das finde ich das eigentlich Schöne. Und wenn sowas passiert in Momenten, dann bin ich da schon sehr extrem glücklich.
Ja, Musik kann rühren, Musik hat eine emotionale Botschaft, aber wie würdest du sagen, kann man noch zusätzlich hier auch in einem politischen Sinne durch Musik Finger in Wunden legen oder wie auch immer irgendwas anderes auslösen, jenseits der Gefühlswelt?
Das ist natürlich schwierig. Ich meine, muss das so. Musik kann jetzt irgendwie sowas nur unterstützen, glaube ich. Und ich denke aber, dass Musik auch da so Brücken schlagen kann und helfen kann, Sachen zu verstehen, die man vielleicht so eben auch nicht so versteht. Also so aus anderen Kulturen. Aus andere Problematiken, andere Situationen zu verstehen und näher zu bringen und dass es im Grunde genommen auch Sachen zusammenbringen kann, die vielleicht so erstmal nicht zusammenkommen können sonst. Und ich meine, man dachte ja, es ist selbstverständlich, aber es ist tatsächlich zurzeit nicht mehr so selbstverständlich, dass einfach Menschen aus den verschiedensten Teilen der Welt so einfach und kreativ zusammen was machen können und so, das haben wir dann auch gemerkt. Und ich meine, man merkt es ja so, das ist alles viel nationalistischer, abgeschlossener geworden, jetzt mit Corona auch immer mehr ein Vorwand geworden, statt dass man sagt, man hat global ein Problem und ein Virus, eine Pandemie, die man zusammen bekämpfen müsste, wird irgendwie das zum Anlass genommen, da noch mehr abzuschotten und dann auch wieder die Schuld auf irgendwelche, was weiß ich, auf China oder sonst jemand zu schieben und lauter solche Sachen passieren. Flüchtlinge werden nicht mehr reingelassen und Menschen in Not nicht unterstützt. Lauter solche Sachen passieren ja extrem zur Zeit und immer mehr. Und ich denke mir, dass quasi Kunst und Musik seit jeher ein Mittel ist, auf eine sehr einfache und eben auch emotionelle Art zu vermitteln, dass es sehr viel Verbindendes gibt und man da einfach Grenzen überwinden kann und Sachen zusammen machen kann, im Endeffekt alle ähnliche Ideen und Bedürfnisse und so weiter haben. Und ich glaube, so naiv das vielleicht klingt oder so, wie soll ich sagen, also es ist schon oft gehört, aber ich denke, es ist immer wieder wichtig und so. Das ist was Musik machen kann.
Aber gleichzeitig war Musik oder das Künstlerdasein ja auch von viel prekären oder Bedrohungen auch geprägt, die letzten anderthalb Jahre. Inwiefern hast du da das Gefühl gehabt, deine Existenz ist in irgendeiner Form bedroht auch, oder wird da die Kunst als nicht systemrelevant eingestuft? Wie hast du diese Entwicklung beobachtet?
Ja, genau so. Im Endeffekt, man hat es ja gesehen. Ich meine, man sieht es auch jetzt immer noch mit Olympiade davor, EM und lauter solchen Sachen. Sport da im Besonderen ist irgendwie viel wichtiger. Da steckt halt einfach sehr viel mehr Geld drin und wird mehr Geld generiert. Deswegen ist dann irgendwie, können dann da plötzlich, weiß ich nicht, 20.000 Leute auf einem Haufen rumsitzen und irgendwie bei Konzerten wird irgendwie bei 50 Leuten schon riesen Aufstand gemacht. Solche Sachen sind definitiv, die ärgern einen dann schon extrem, wenn man sieht, was da die eigentliche Lobby hat, so. Und wo quasi das ganze Geld hingeht und sitzt. Und ja, aber im Großen und Ganzen, ich denke mir, wir versuchen halt, statt uns jetzt zu viel Energie mit Förderanträgen und Beschwerden und so weiter zu verschwenden, was wir irgendwie auch am Anfang haben wir natürlich auch uns mit alledem befasst. Aber irgendwann, glaube ich, ist es wichtig, einfach weiterzumachen und da irgendwie nach Wegen zu suchen, wie man es irgendwie anders und neu wieder machen kann und neue Wege zu finden. Es ist dann, glaube ich, wichtiger, da die Energie reinzustecken und es kann dann auch ganz gut funktionieren. Also es sind tolle Sachen jetzt entstanden in der Zeit und ich glaube, was da politisch passiert, ist viel. Also gerade in Bezug auf Künstlerförderung und Unterstützung und so ist schon extrem desillusionierend und kann man sich sehr viel drüber ärgern. Aber wie gesagt, wir haben jetzt irgendwann gedacht, wir machen jetzt einfach weiter und verlassen uns dann nicht mehr drauf, weil da kommt eh nichts, beziehungsweise oder man muss alles zurückzahlen und lauter so Zeug irgendwie. Egal.
Was sind schöne Dinge, von denen du gerade gesprochen hast, die entstanden sind jetzt auch in der Zeit? Was kannst du da ein Beispiel geben?
Ja, ich kann zwei Beispiele geben. Eins ist, was wir selbst gemacht haben. Wir haben hier angefangen, auf Dächern in Hinterhöfen zu spielen mit der Hochzeitskapelle. Das ist so eine akustische Band, die wir haben. Und haben das, wir haben einmal hier in meinem Hinterhof gespielt, wurden wir eingeladen auf dem Dach, damit es halt sicher ist für alle, die kommen. Und also konnten alle von Balkonen und Fenstern zuhören. Und dann fanden wir die Idee irgendwie so gut und haben das dann gepostet, dass uns Leute doch einladen können, wenn die auch so ein Hinterhofdach haben oder irgendwas Ähnliches. Und dann haben wir ganz viel gespielt letztes Jahr und jetzt dieses Jahr auch schon wieder zweimal. Und wir versuchen jetzt, das halt immer wieder zu machen. Und das tatsächlich hat sehr schön funktioniert. So, man ist woanders hingekommen und die Leute hat es extrem gefreut, dass wieder Live-Musik ist. Und wir konnten spielen und es war immer Corona-konform. Und es war dann auch mal plötzlich ganz neue Konzertorte, eine neue Art Musik zu hören. Und das andere ist meine japanischen Freunde von Tennis Courts, die haben eine Internetplattform gegründet, einfach so ganz DIY-mäßig und vollkommen unabhängig von allen anderen Servicen, haben so eine Download-Plattform gegründet für all ihre Freunde und laden da Platten hoch, die man streamen kann und downloaden, und haben so einen Internet-Treffpunkt damit kreiert, bei dem sich eben sehr viele Bands jetzt treffen und ihre Sachen abgeben und hochladen, und man kann quasi international jetzt oder von überall japanische Indie-Platten und Musik anhören und runterladen, und es ist auch so eine Kommunikationsplattform geworden, immer mehr. Die machen auch ein Radio, also wo sie Radiosendungen machen, und Blogs haben sie. Das ist zwar dann alles japanisch, aber innerhalb der japanischen Indie-Szene ist es so ein sehr wichtiger Ort geworden, wo Leute sich austauschen. Das heißt, falls das jemand interessiert, Minna Kikeru, also M-I-N-N-A, Minna K-I-K-E-R-U, Kikeru, Minna Kikeru. Alle können zuhören, heißt es, oder alle hören zu.
Mit japanischen Perlen der Musik. Du hast Live-Spielen angesprochen. Ihr seid jetzt am Freitag im Franz K. in Reutlingen, spielt Open Air. 1500 Leute passen da rein. Sie dürfen sich sogar frei bewegen, zwar mit Maske dann. Wie sehr hat euch das Live-Spielen gefehlt?
Extrem, also ganz extrem. Also es ist wirklich so, dass man merkt, dass es auch, dass es sowohl so mental, aber auch einfach so einem extrem gut tut und total befreiend ist, so rein physisch und gesundheitlich, wenn man wieder spielen kann tatsächlich. Also da geht es nicht um Geld verdienen, sondern ganz essentiell um andere Sachen. Das ist einfach ein wichtiges Ventil, und weil wir machen das schon ewig, und wenn man das nicht mehr hat, auch das Zuhören, anderen zuhören beim Spielen, aber vor allem so selbst spielen, das, wenn das nicht mehr ist, das ist schon ja gar nicht gut auf Dauer so. Und deswegen sind wir extrem froh, dass wir wieder spielen können, welcher Form auch immer. Und wir sind da auch total offen, so, wenn das, wir wollen ja niemanden gefährden durch solche Konzerte. Deswegen finden wir das alles okay. Es ist nicht so schlimm irgendwie, wenn die Leute eine Maske aufhaben oder irgendwie auf Stühlen sitzen und da sind dann immer Abstand oder irgendwas. Ich glaube, es ist wichtiger, dann dieses Konzert irgendwie zu erleben, in welcher Form auch immer.
No Twist live und No Twist auf Platte können sich bisweilen ganz schön unterscheiden. Warum ist das so? Oder wie erklärst du dir das?
Na, bei uns ist es einfach die Lust da. Also es ist ja so, dass so ein Stück oft ist relativ neu, wenn wir das aufnehmen für eine Platte. Oder sogar ganz neu. Und dann sucht man sich so ein Arrangement, das man gut findet im Studio. Und das hat aber oft jetzt wenig zu tun mit dem, wie das dann live ist oder so. Oder manche Sachen, die kann man gar nicht so spielen live, und dann suchen wir was anderes. Und außerdem ist es ja auch immer so ein Prozess, und so ein Stück ist deswegen jetzt nicht fertig oder so, weil wir es aufnehmen oder veröffentlichen. Das hat immer noch so ein Eigenleben und geht einfach immer weiter, und im Laufe der Zeit verändert man das immer so Schritt für Schritt, und wir haben es anfangs irgendwann so zugelassen und jetzt auch sogar immer mehr forciert, dass wir halt gucken, dass man immer weiter, immer auch mal wieder was überdenkt und sich vielleicht was anders macht an dem Stück und so kleine Freiräume schafft. und was zulässt. Und das ist eigentlich uns sehr wichtig und macht Spaß. Nur deswegen kann man dann manche Stücke auch schon so lange spielen, wie wir sie spielen.
Ihr wart ja auch schon ein paar Mal in Reutlingen. Welche Erinnerungen hast du an Reutlingen?
Weiß ich nicht, keine konkreten, weil man sehr schön, so im Großen und Ganzen nur positive, oder? Ja.
Und es ist ja jetzt auch ein ganz besonderes Konzert am Freitag im Franz K., weil da spielen nicht nur The No Twist, sondern ich weiß nicht, wie oft ihr sowas dann macht mit diversen Ablegerbands. Ich weiß gar nicht, auch wie viele es da insgesamt gibt. Es geht sicher doch in die zweistellige Zahl, also The No Twist, Fehler Kuti und die Hochzeitskapelle auf einem, bei einem Konzert, quasi ein Inzuchtfestival, fast schon. Wie kam es dazu?
Das war so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie kam es dazu? War wahrscheinlich irgendwie eine Idee von den Veranstaltern und uns zusammen, oder ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es so, dass es irgendwie drei sehr verschiedene, drei sehr unterschiedliche Bands sind und trotzdem, also Micha und ich spielen in allen dreien und Kiko in zweien und Theresa auch in zweien, die jetzt bei Nordwest auch mitspielt, und insofern, genau, ist es so mit einem Haufen Leute dann gleich drei verschiedene Bands, und ich glaube, dass es irgendwie ganz lustige Kombination ist, weil, wie gesagt, es ist schon sehr verschieden, die drei Bands. Und trotzdem teilweise die gleichen Leute.
Ja, kannst du die noch mal ein bisschen, die Hochzeitskapelle hast du ja schon kurz erwähnt. Was steht da in der Beschreibung? Folkloristisch-elegischer Rumpel-Jazz. Komplett akustisch, ja? Seid ihr da?
Ja, das ist jetzt mit dem Rumpel-Jazz. Okay. auf jeden Fall ist es akustisch und wir spielen eigentlich nur Coverversionen von teilweise ganz anders instrumentierten Stücken, so von der Band Low oder auch alte, ganz alte Stücke und von überall her. Also so ein bisschen so Lieblingsstücke, aber genau, teilweise auch jetzt gar nicht so bekannte Stücke vielleicht für jeden. Und da spielen wir halt ohne Bühne und Anlage und so einfach akustisch. Das ist das, was uns an der Band gefällt oder was uns daran wichtig ist, dass wir hier einfach überall und immer spielen können, ohne großen Aufwand oder Bühne oder Vorbereitung, Anlage und sowas. Und genau, und Fehler Kuti ist das Projekt von dem Julian Warner, der ist so ein guter langjähriger Freund von uns, der früher die Band hatte, 1115, so ein Elektronik-Duo, oder auch immer noch hat, das weiß ich gar nicht. Und das so angefangen hat als so ein bisschen sein Solo-Projekt, wo er mit verschiedenen Musikern und jetzt eben so eine Art Band, so eine ganz spezielle Mischung aus, was ist das, so manchmal ist es so ein bisschen punkig, manchmal ein bisschen soulig, manchmal ein bisschen elektronisch, also ganz durcheinander und wild auch und sehr, sehr schön. Also tolle Stücke, die der Julian da komponiert.
Und ihr, du und dein Bruder übernehmt da eine ganz andere Rolle als bei No Twist, sondern könnt hier euren Synthesizer Fuhrpark auffahren, ja? Ist das wirklich so ausgeformt?
Nee, das stimmt gar nicht so. Den Synthesizer macht eigentlich der Julian. Das wurde irgendwie so fälschlich geschrieben. Ich habe da am Studio schon manchmal auf einen Synthesizer gedrückt, aber nicht so viel. Also das ist eigentlich alles Julians Ding. Der macht die ganzen Synthesizer und elektronischen Sachen. Im Endeffekt spiele ich Schlagzeug da live auf jeden Fall ausschließlich und auf der Platte auch hauptsächlich. Und Micha spielt Sousaphon und vielleicht mal ein Keyboard-Bass, so, aber sehr selten. Hauptsächlich Sousaphon eigentlich.
Weißt du was über die Entstehung des Namens? Fehler Kuti erinnert ja an Fehler Kuti natürlich, aber deutsch geschrieben, der Fehler.
Aber die genau, wo er das genau her hat oder wie er da drauf kam, das weiß ich nicht. Das müsste den Julian selber fragen. Das weiß ich nicht genau. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich, ja, es ist einfach so ein Wortspiel und eine Umschreibung, die, glaube ich, gut zu Julians Ansatz passt, irgendwie so auf Missstände und Fehler hinzuweisen in unserer Gesellschaft.
Kannst du noch mal die anderen Bands aufzählen, an denen ihr beteiligt seid, die jetzt nicht am Freitag im Franz K. spielen, aber was gibt's da denn noch aus eurem Umfeld unter eurer Beteiligung? Kriegst du die alle zusammen überhaupt?
Das weiß ich nicht, ob ich jetzt alle zusammenkriege. Also für mich eine sehr wichtige Band ist Spiritfest. Das ist eben die Kollaboration von den Tennis Courts, Tsuya und Ueno aus Tokio, zusammen mit mir. Und da ist auch noch dabei der Kiko Beck, der auch bei Nautilus spielt, und Matt Fowler aus London. Dann gibt mein Bruder hat eine Band, die heißt Alien Ensemble, so eine akustische Brass, Jazz, Filmmusik ähnliche Band. Dann spielt er zusammen mit dem Maxi Pongratz. Das ist der Sänger und Akkordeonspieler von der Band Kofel Gschor. Aus Oberammergau. Mit dem hat er zusammen eine Band, die heißt Maxi Pongratz und Verstärkung. Da haben sie gerade eine sehr schöne Platte rausgebracht. Auch so instrumentale Musik. Dann gab es früher das Tide-and-Tickle-Trio. Das ist momentan nicht aktiv. Das war eine Jazz-Elektronik-Band mit dem Johannes Enders auch und dem Andreas Gerd. Dann gab es Lalipuna, habe ich mal mitgespielt, jetzt nicht mehr seit zwei Platten. Micha hat und am Schluss auch Kiko Beck hat bei MS John Soda gespielt, auch eine Elektronik-Pop-Band. Dann gibt es die Band Rayon, das mach ich so quasi so ein bisschen mein Solo-Projekt, was aber auch verschiedene Besetzungen hat. Also von so elektronisch, wo ich was allein zu Hause mache, was ich allerdings nicht sehr gerne mache, muss ich sagen. Macht mir immer nicht so Spaß, alleine was zu machen. Deswegen habe ich da auch oft mit anderen Leuten was zusammen gemacht. Dann, was gibt es noch? Das sind, glaube ich, so die.
Da kommt was zusammen. Ihr
Ja,
seid.
Village of Savunga gab es noch, war eine schöne Band. Die fand ich sehr toll, aber die gibt es schon sehr lange nicht mehr.
Also ihr seid auf jeden Fall musikalisch grenzenlos, aber auch sehr regional vernetzt und verankert. Es gab ja auch, ne, die Rede war von der Weilheimer Schule. Ihr habt viele Bands beeinflusst und auch inspiriert, selber Musik zu machen. Ja, wie würdest du diese ja regionale Verankerung und auch als Inspirationsquelle, diese Rolle als Inspirationsquelle für dich selber deuten und bewerten?
Na, was wichtig war, dass es halt, als wir angefangen haben und auch jetzt immer noch, gab und gibt tolle Leute, die sehr inspirierend und wichtig waren für das, was wir machen. Und wir sind quasi immer, wir sind eine Band oder Musiker, also Micha und ich und auch viele, mit denen wir was zu tun haben, dieses Kollaborieren und so ein Netzwerkgedanke, also Teil von so einer Szene zu sein und zusammenzuarbeiten, so eine Community, sagt man auf Englisch. Da gibt es gar nicht so ein deutsches Wort, oder? Auf jeden Fall so ein Gedanke, dass man nicht alleine vor sich hin werkelt und irgendwie so konkurrenzmäßig die anderen Bands als Konkurrenten sieht, sondern dass man irgendwie immer wieder sich austauscht und zusammen was macht und auch kollaboriert und zusammen Konzerte und Festivals veranstaltet, Fanzines, also so Magazine macht, Ausstellungen. Filmfestival, was weiß ich alles, dass das irgendwie alles zusammenhängt, sowas ist uns schon immer wichtig. Und das ist das Eigentliche, was uns wichtig ist, ist quasi sowas, so eine Zusammenarbeit, wo immer wir sind. Quasi, das ist so das Lokale oder Regionale, was uns wichtig ist, dass wir um uns rum gucken und da mit Leuten was zusammen machen. Und das kann aber dann auch, und so hat sich das im Laufe der Zeit ja auch ausgeweitet, jetzt mit Internet auch sehr weit weg sein. Also ich würde jetzt auch sagen, dass diese ganzen Musiker, die wir kennen in England oder Amerika und vor allem Japan, wo das irgendwie sehr, sehr toll ist und sehr, sehr viel entstanden ist jetzt, so dass das da auch dazugehört und Teil von dem ist. Deswegen, was wir nicht mögen, ist jetzt so eine Festschreibung auf so eine auf so eine, wie das ja hier jetzt in Bayern viel passiert ist, auf dieses Heimatding und dass man da so stolz drauf ist, auf so bestimmte Sachen, die jetzt angeblich dann irgendwie eine bestimmte Region charakterisieren oder ausmachen oder so sowas. Sowas mögen wir gar nicht. Im Endeffekt fühlen wir uns da zu Hause, wo Leute sind, die ähnlich denken wie wir und mit denen wir so Ideen teilen, und das kann dann auch irgendwie in, weiß ich nicht, Auckland oder Kyoto sein oder sowas, und dann entsteht da auch auf jeden Fall was. Es muss jetzt quasi nicht nur hier in Bayern sein oder sowas. Also wir würden uns jetzt nie als bayerische oder Heimatband oder irgend sowas bezeichnen, eher im Gegenteil. Das ist eigentlich sowas, was wir absolut überhaupt nicht mögen, oder so diese komische Idee von stolz sein auf einen bestimmten Ort oder Region oder so. Das ist ja eher eine Zufälligkeit.
Aber trotzdem seid ihr dort geblieben, und sowas kann ja manchmal auch hinderlich sein für eine Karriere als Musiker. Hattet ihr nie das Bedürfnis oder auch das Gefühl, man müsste vielleicht nach Berlin oder in die Metropolen der Musik, wo dann halt auch ja, Karrieren gemacht werden, dass man das machen muss? Ging das bei euch nie?
Nee, eigentlich nicht tatsächlich. Ich glaube, das war, weil wir sehr früh, sehr, sehr weit auch immer sehr viel weggekommen sind und sehr viel unterwegs waren, und dass da irgendwie nicht diese Wunsch aufkam, so konkret ganz woanders zu sein. Und das andere war, dass es einfach auf eine Art immer Leute gab, da wo wir waren, und auch vor allem Möglichkeiten, eben auch was zu verändern oder so. Ich glaube, wären wir jetzt nach Berlin gegangen, wo einfach wahnsinnig viel los ist und wahnsinnig viele tolle Leute auch sind, da wäre man irgendwie einer von vielen gewesen, tatsächlich so auf dem Land hier, also erst Weilheim, später dann auch München und so. Da war einfach sehr viel weniger und sehr viel weniger Leute, die was machen, und sehr viel weniger Möglichkeiten, auch was zu machen. Da hatte das tatsächlich auch immer eine große Wirkung, wenn man was macht, und man freut sich über jeden, der da quasi aktiv ist. Und deswegen war das dann immer irgendwie ganz gut und für uns eine gute Umgebung, um wirklich auch was zu bewegen auf eine Art.
Über 30 Jahre macht ihr das jetzt schon als The No Twist. Wie blickst du zurück auf diese Anfangszeit? Ja, die ersten beiden Alben, wenn man die jetzt nebeneinander hört, okay, die Stimme vielleicht kann man noch, aber sehr viel mehr Gemeinsames gibt es da nicht mehr, oder? Widersprichst du?
Ich denke, das, was gleich geblieben ist, ist so eine bestimmte Art zu suchen immer und nicht so das Gefühl, dass man nicht ankommt, sondern dass man einfach immer weiter sucht und immer weiter sich interessiert für alle möglichen Klänge und musikalischen Ausdrucksformen und sowas. Das eigentlich war von Anfang an da, man jetzt nicht sagt, das sind wir und so muss es sein oder so, so klingt Nordwest, sondern eher umgekehrt, das immer wieder zu hinterfragen und neu zu überlegen, was man machen will und eine Begeisterung für sehr viel anderes, also so, ich glaub, nicht so eine Selbstzufriedenheit oder sowas Retrospektives oder so, also jetzt irgendwie anzufangen, da irgendwelche, weiß ich nicht, das irgendwie selbst die eigene Geschichte aufzuarbeiten oder so. Ich habe das Gefühl, es geht immer noch, man steckt noch mittendrin.
Ist da dann gar nicht viel, oder gibt es da sowas dann wie Erinnerungsmomente an die Zeit des Anfangs? Hast du sowas?
Ja, klar, immer wieder, da kann man auf jeden Fall, da gibt es schon viele Geschichten und erinnert man sich auch immer wieder dran. Und es ist auch immer wieder, ist auch gut und schön oder auch wichtig, da das auch immer wieder zu sich anzugucken, jetzt mit so einem Abstand, sieht dann vieles auch ganz anders aus. Also man darf es natürlich auch nicht verklären, aber es ist auch, manche Sachen, die ordnet man jetzt auch anders ein. Aber generell ist es so ein Teil von, was wir so machen. Also es ist jetzt nicht die, das ist, was ich meinte, das jetzt, wird jetzt nicht zu unserem Senioren-Hauptbeschäftigung, dass wir jetzt irgendwie unsere Vergangenheit aufarbeiten, sondern es ist nur so ein kleiner Teil. Bis jetzt haben wir Gott sei Dank noch genug so zu tun und Ideen, die wir machen wollen.
Aber es ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, ja?
Nee, das sowieso nicht. Ich würde mich eh für gar nichts schämen, ehrlich gesagt.
Ja, wenn du jetzt so sagst, es gibt noch viel zu tun oder viel zu entdecken, wo gehen deine Visionen hin jetzt in die nahe Zukunft oder vielleicht auch noch ein bisschen weiter?
Na, momentan sind wir irgendwie hauptsächlich leider damit beschäftigt, irgendwelche Konzerte und Touren zu organisieren und dann wieder zu verschieben und wieder neue Termine zu suchen und dann das wieder zu verschieben und so weiter. Das ist irgendwie alles, man macht wenig Konzerte, aber für die hat man irgendwie fünfmal so viel Aufwand und Zeit und E-Mails die ganze Zeit. Das ist so tatsächlich momentan schon ein bisschen anstrengend und frisst sehr viel Zeit, wo man irgendwie eigentlich jetzt an sich Musik machen könnte. Aber wir nehmen mit Nordfest weiter auf, weil das jetzt irgendwie gerade ganz gut geht und machen jetzt so halt, was wir auch sonst immer machen, Musik für Filme und Theaterstücke und solche Sachen. Das machen wir immer hier so. Jetzt auch ein neues Hörspiel mit dem Andy Ammer haben wir gemacht. Das wird sehr schön, glaube ich. Und es kommen auch immer wieder Platten raus. Ich mache sehr viel mit eben meinen japanischen Freunden. Da haben wir so eine Veröffentlichungsreihe, die heißt Minna Mitaru, ausgehend von einem Sampler, den die Saya mal zusammengestellt hat. Und da kommen immer wieder Platten raus. Und das ist da, arbeite ich zusammen mit More Musik dran. Und ja, wie gesagt, es kommen auch noch diverse Veröffentlichungen, die jetzt so in der Pipeline sind.
Vielen Dank, Markus Acher, für deine Zeit und deine offenen Worte. Und wir freuen uns alle aufs Konzert von The Nordwest, Fela Kuti und Hochzeitskapelle am Freitag im Franz K. 20 Uhr geht's los. 1500 Leute dürfen dahin. Danke, Markus.
Ja, danke. Vielen Dank.